ganz normale Wahnsinn. Reden wir übers Fernstudium.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Reihe der ganz normale Wahnsinn. Heute geht es um das Thema Prüfungsstrategien und genauer gesagt wollen wir uns direkt in der Situation der Prüfung die Strategien ein bisschen anschauen und überlegen, was uns da immer auffällt aus unserer Sicht. Herzlich willkommen, Günther Wenzel.
Hallo.
Du bist ja auch aktiv mit dabei gewesen, wie wir umgestellt haben auf die Open-Book-Prüfungen. Und wir finden das ja nach wie vor, dass das eine sehr gute Lösung ist, weil sehr, sehr vieles für Open-Book-Prüfungen spricht. Was sind denn da so wesentlichen Aspekte aus deiner Sicht?
Ja, das ist ja die bevorzugte Prüfungsform bei uns am Studiengang. Also Studierende dürfen da die verschiedensten Hilfsmittel wie Lehrbücher, Studienhefte, Eigen- und Notizen, aber natürlich auch elektronische Geräte nutzen. Und ich denke, dass das auf den ersten Blick bei den Studierenden auch Begeisterung hervorruft. Warum? Weil die Vorteile liegen da auf der Hand. Bei solchen Prüfungsformen, da geht es weniger um das Auswendiglernen, da geht es vielmehr darum, etwas zu verstehen und anwenden. Das heißt, ich muss nicht unbedingt jetzt die einzelnen Phasen eines Modells, einer Theorie genau benennen können, aber ich sollte sie schon anwenden können. Tja, dann ist natürlich ein großer Vorteil, dass wenn ich etwas nachschauen, wenn ich mir bewusst bin oder in dem Wissen bin, dass ich auch etwas nachschauen kann, dann baut das natürlich auch meine Ängste ab, dass ich in einer Stresssituation, wie das halt so eine Prüfung natürlich ist, auch etwas vergessen kann, wie es halt so oft vorkommt. Das heißt, Prüfungsangst wird abgebaut, der Stresslevel wird weniger, weil man ist sich ja sicher, wenn ich in der Hitze des Gefechts etwas vergesse, kann ich es ja immer noch nachlesen, nachschauen, nachschlagen.
Und was für uns halt wirklich auch ein total wichtiger Aspekt ist, so würde es auch in der Praxis sein. Also man nennt das ja ökologisch valide, diese Prüfungsform. Das heißt, auch wenn ich in einem Büro an einer Sache arbeite, an einem Projekt arbeite, hätte ich theoretisch immer die Möglichkeit, auch irgendwo nachzulesen, nachzuschauen, andere Hilfsmittel zu nutzen. Von dem her ist es eine tolle Prüfungsform. Was uns allerdings auch aufgefallen ist, ist, dass natürlich wie alle anderen Veränderungsmaßnahmen bei Prüfungen auch die Open-Book-Prüfungen schon Probleme mit sich bringen. Es gibt da mittlerweile auch schon einiges an Forschung, dass das durchaus auch Nachteile erbringen kann. Einen, den ich vielleicht jetzt nennen kann, ist, dass wir bemerken, dass sich Studierende anscheinend schlechter vorbereiten. Das ist nicht nur ein Phänomen an der Fernefahrt, das wird auch international beobachtet in Studien und bei unserer Prüfungsaufsicht zum Beispiel, denen fällt oft auf, die Studierenden erhalten die Prüfungsangabe und schon starten sie durch mit dem Recherchieren. Was kann man dazu sagen? Da kommen wir schon zu den Nachteilen, die diese Prüfungsform mit sich bringt.
Ja, und da gibt es ja diesen Begriff der Illusion der einfachen Prüfung, weil man einfach in diesem Glauben ist, dass man alles nachschauen und nachlesen und nachschlagen kann, bei Bedarf, bereitet man sich möglicherweise weniger vor als im Falle einer Prüfung, die ohne Hilfsmittel zu bewältigen ist.
Ich nenne in diesem Zusammenhang auch oft das Thema dieser Kompetenzillusion. Wenn man sich vorbereitet auf die Prüfung, liest man einen Text zum Beispiel in einem Studienheft immer wieder durch. Man denkt, man weiß es schon, aber tatsächlich, wenn es darauf ankommt, würde man eigentlich 50% davon nicht wiedergeben können. Kompetenzillusion.
Und du hast es ja schon erwähnt, wir beobachten oft Studierende, die in der ersten Minute der Prüfung sofort zu recherchieren beginnen. Und das kann eigentlich nur einen Schluss zulassen, dass diese Studierende eben nicht gut sich vorbereitet haben auf die Prüfung.
Und das führt eben dazu, dass die Studierenden dann eben sehr abhängig von den Unterlagen und den Hilfsmitteln sind, was nicht Sinn der Sache ist, weil das tatsächlich jetzt auch wiederum keine realistische Leistungssituation widerspiegeln würde, wo man ja doch einiges aus dem Gedächtnis auch wissen muss, um überhaupt an eine Problemlösung herangehen zu können. Gerade am Anfang vom Studium, in den ersten Semestern, geht es ja sehr stark um Wissensaufbau. Da geht es nicht darum, einfach alles nachzuschlagen. Dann würde man sich ja eigentlich das gesamte Studium sparen. Das hat eben dieses schnell nachschauen wollen oder ständig nachschauen wollen, hat eben auch den gravierenden Nachteil, dass die Studierenden sehr unter Zeitdruck geraten. Und das ist dann kontraproduktiv, weil dann haben sie erst recht wieder viel Stress in der Prüfung.
Richtig, weil ein Charakteristika von Open Book Prüfung ist natürlich, dass infolge der Möglichkeiten nachschlagen und nachrecherchieren zu können, sind die Aufgabenstellungen natürlich ungleich komplexer wie in einer Prüfungsform, die rein aus dem Gedächtnis bewältigt werden muss. Aber komplexere Aufgabenstellungen sollen natürlich auch das kritische Denken unserer Studierenden fördern.
Und wie wir ja auch in der Vorbesprechung zu diesem Podcast gesagt haben, eben die Gefahr besteht, dass sich die Studierenden selbst zu viel Material herrichten, das sie in der Prüfung mitnehmen oder auf das sie zugreifen wollen, um vor lauter viel es zu einer Art Überfrachtung mit Nachschaumaterialien kommt und man sich immer weniger auf sich selbst und das, was man weiß, verlässt. Und wir haben dann ja auch gewitzelt, gell? Über die altbewährten Schummelzettel.
Cheat-Sheets, ja.
Weil früher hat man sich ja Schummelzettel geschrieben und man konnte natürlich nur die wesentlichen Dinge draufschreiben, wo man schon wusste, dass man die trotz Lernen eigentlich immer wieder mal vergessen hat. Und so ähnlich, würde ich jetzt fast sagen, wäre das Material für eine Open-Book-Prüfung vorzubereiten, nämlich Schummelzettel im Grunde, ein paar Zetteln, wo ein paar wichtige Modelle oder Eckpunkte oder Dinge, die man immer wieder mal schwer erinnert, zur Hilfestellung draufstehen.
Gerade dieser Aspekt der Überfrachtung ist ja auch der Grund, warum wir die Forderung erheben, dass unsere Studierenden nur eine Unterlage, einen Ordner und ein elektronisches Gerät bei Open-Book-Prüfungen verwenden dürfen, um dieser Überfrachtung, Überforderung während der Prüfung dann auch entgegenwirken zu können.
Und da sind wir jetzt eigentlich auch schon bei den Empfehlungen am Ende angelangt. Nämlich ein paar Punkte, die wir zusammengeschrieben haben oder gesammelt haben, die wir unbedingt empfehlen. Mhm. Ich starte gleich einmal mit dem, was vor der Prüfung zu tun ist. Ich habe es schon vorher angesprochen, dass Material, das man mitnimmt, als Hilfestellung nutzen möchte, egal ob das elektronisch ist oder in einer Mappe, sollte wohl strukturiert sein, sollte gut zusammengestellt sein und alles sollte leicht auffindbar sein. Wir wollen uns aber heute eher auf die Prüfungssituation selbst konzentrieren und hier vielleicht jetzt die Empfehlungen in die Richtung, wie starte ich denn nun wirklich richtig in eine gute Open-Book-Prüfung?
Nun, wenn die Prüfungsunterlagen ausgeteilt werden, egal ob es sich jetzt um eine 45-minütige, 60-minütige oder 90-minütige Prüfung handelt, sollte man die erste Minute, die ersten beiden Minuten, sich einfach die Zeit nehmen und sich einen Überblick über die gesamte Prüfung, über alle Aufgaben zu erarbeiten.
Das kann helfen, einzuschätzen, wie man dann die Zeit optimal aufteilt. Und vor allem, das kann dann auch in dem weiteren Schritt helfen, zu planen und zu priorisieren. Mit welchen Fragen will ich starten? Wir empfehlen eindeutig, starten Sie dort, wo Sie wissen, da sind Sie sattelfest, da kennen Sie sich aus, das können Sie leicht beantworten, da holen Sie sich gleich einmal Ihre ersten Selbstwertbestätigungen, indem Sie eben die Fragen gut beantworten können.
Da gefällt mir sehr gut die Metapher Die niedrigen Früchte sollten zuerst geerntet werden.
Ja, und dann so ein bisschen ökonomisch gedacht. Auch kann man sich anschauen, wie viele Punkte gibt es denn für jeweils für Fragen. Und dann halten sie sich nicht da auf, wo es nur einen Punkt gibt, sondern widmen sie sich vielleicht den Fragen, die sie gut können, wo es 10 Punkte gibt. Also das wären wieder die Früchte sozusagen in einer Prüfung.
Ja, und ein Punkt, den man nicht oft genug sagen kann, ist, alle Aufgabenstellungen bitte immer sorgfältig lesen, gründlich lesen und sich überlegen, verstehe ich auch, was denn gefordert ist, erkenne ich, was genau gefragt ist, was ich jetzt hier umsetzen möchte. Nichts ist ärgerlicher, wenn man in eine falsche Richtung arbeitet und dadurch dann wertvolle Prüfungszeit verliert, die aber nicht belohnt wird.
Ja, denn die Prüfungszeit ist meist eng bemessen und das ist ja auch der Plan. Denn tatsächlich soll ja eine Prüfung ein Beweis sein, dass man gewisse Kompetenzen erworben hat und nicht ein Beweis, dass man gut nachschlagen kann. Deswegen muss man damit rechnen, dass eine Open-Book-Prüfung auch vom Umfang her doch relativ viel abverlangt. Und deswegen komme ich eigentlich schon zu unserem allerletzten Empfehlungspunkt und der wäre, schlagen Sie nur im Notfall nach. Also Studierende neigen leider dazu, zu viel nachzuschlagen und zu oft nachzuschlagen und vielleicht auch das Material nicht so im Griff zu haben. Das heißt auch das Nachschlagen. Wo schaue ich nach? Wie schaue ich nach? Wann schaue ich nach? Sollte vorab ein bisschen strategisch überlegt sein.
Und das in der Prüfung gut bewerkstelligen zu können, braucht eben eine gute Vorbereitung, eine gute Strukturierung des Hilfsmaterials vorab.
Ja, und damit schließt sich eigentlich der Kreis und ich denke, die wesentlichen Dinge sind gesagt. Möchtest du noch irgendwas ergänzen? Fällt dir noch was ein, was wir vielleicht
vergessen vielleicht so
haben?
Als Kernaussage dieses Gesprächs heute, auch wenn Open-Book-Prüfung auf den ersten Blick so als einfache Prüfung erscheinen, sollte man sich doch bewusst sein, dass nur die Anwesenheit von Hilfsmitteln und die Möglichkeit, diese zu nutzen, sicher keine gezielte Vorbereitung ersetzen kann.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Und somit hoffe ich, dass unsere Empfehlungen nützlich sind. Wir wünschen allen bei den Prüfungen und bei allen folgenden Prüfungen alles Gute.
Und gutes Gelingen.
Genau. Nicht nur ans Lernen der Inhalte denken, sondern auch, wie organisiere ich strategisch meine Prüfung? Wie wickle ich meine Prüfung ab? Sowas wie Projektmanagement bei Prüfungen, könnte man sagen. Dankeschön.
Danke.